Deutschlandfunk, der Politik-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge vom Politik-Podcast, die Folge 241, die sich um die Impfpflicht dreht und die Orientierungsdebatte, die wir heute im Bundestag dazu gehört haben, die erste Weichenstellung bringen soll. Wir sitzen zusammen. Die Debatte ist gerade in diesen Momenten vorbeigegangen, hier auf einem Flur im Bundestag in einer Viererrunde. Und neben mir sitzt
Pia Behmer, Junior-Korrespondentin, und ich habe mir heute vor allem die Union angeschaut.
Gudula Geuter, ich habe mir, weil das eben auch meine Zuständigkeit ist, die Grünen vor allem angeschaut, und ich kümmere mich auch um Rechtspolitik, was hier auch Berührungspunkte hat.
Und an Katrin Büsker, ich habe heute vor allem den Blick auf die FDP gehabt, und ich hatte gerade kurz, als es da hinten geklappert hat, Angst, dass das Putzkommando schon durchläuft, weil tatsächlich jetzt, glaube ich, so langsam hier der Feierabend im Bundestag einkehrt.
Gut, dann hoffe ich, dass um uns rum nicht allzu laut geklappert wird. Hier ist Nadine Lindner. Ich beobachte grundsätzlich im Hauptstadtstudio der AfD und habe mir auch heute diese Positionen etwas näher angeguckt und habe mir angeschaut, wie sich die Partei heute in diese Debatte so eingebracht hat. Vielleicht sollten wir noch ein Wort, bevor wir anfangen, nochmal aufgreifen, was ich eben schon genannt hatte, Orientierungsdebatte. Das ist ja ein bisschen ein anderes Format, als man es sonst kennt aus den klassischen Bundestagsdebatten. Gudula, was genau hat sich dahinter verborgen in den letzten 3 Stunden?
Eine Orientierungsdebatte setzt erstmal ein bestimmtes Verfahren voraus. Eine Orientierungsdebatte gibt es in den Fällen, in denen die Abgeordneten nach ihrem Gewissen entscheiden, in denen man dann eben versucht, fraktionsübergreifend verschiedene Anträge zusammenzubringen, hinter die sich Leute stellen. Die gibt es noch nicht, diese Anträge, zumindest nicht gemeißelter Form, sondern die entstehen gerade erst noch. Und es ist eben idealerweise in der Orientierungsdebatte tatsächlich so, dass die der Orientierung dienen soll. Das heißt, man sich rantastet, dass Argumente ausgetauscht werden, dass auch Unsicherheiten offengelegt werden, weil es eben um ethische Fragen geht. Und da werden wir sicher gleich reden drüber, ob das hier wirklich gelungen ist oder nicht. Aber da hat es eben schon große Debatten gegeben über Organspende, über Sterbehilfe, über Präimplantationsdiagnostik. In der Reihe stand das auch heute.
Und man erlebt ja die Abgeordneten, finde ich, ja in einer ganz neuen Sortierung. Dadurch, dass der sogenannte Fraktionszwang, die Fraktionslinien aufgehoben sind, für diese Abstimmung können sich die Abgeordneten orientieren, quasi wie sie wollen, sind nicht an Opposition, Koalition gebunden, und auch die Regierungsvertreter haben ja heute, das konnte man ja auch beobachten, mit 2 Bundesministern, die gesprochen haben, Marco Buschmann, Justizminister für die FDP, und Karl Lauterbach, Gesundheitsminister für die SPD, die haben ja ganz eigene Rollen, ganz andere Rollen gehabt, als die man sonst, in denen man sie sonst sieht.
Ja, und interessant auch zu beobachten, wer plötzlich wo für wen klatscht, also wo sich plötzlich ganz neue Allianzen abzeichnen. Das ist ja auch das Schöne, wenn man oben auf der Tribüne sitzt, dass man genau das beobachten kann, wie die ParlamentarierInnen auch danach nochmal miteinander ins Gespräch kommen. Was ich sehr interessant fand, Paula Piechotta von den Grünen hat heute ihre erste Bundestagsrede gehalten, wirbt für eine Impfpflicht. Wir sprechen ja gleich nochmal über die unterschiedlichen Varianten auch. Danach sind ganz, ganz viele andere ParlamentarierInnen zu ihr gekommen, um mit ihr zu sprechen. Natürlich siehst du von oben nicht, über was die da konkret sprechen, aber Marco Buschmann ist tatsächlich zu ihr gegangen, die haben lange gesprochen. Rhea Schröder aus der FDP war auch da, noch andere Abgeordnete. Das sind dann so Dynamiken, die sich auch in so einer Debatte ergeben, die ich sehr, sehr interessant zu beobachten finde.
Aber das heißt, diese Bundesminister, die sind halt nicht sozusagen Herren des Verfahrens. Sie haben es aus der Hand gegeben und sie sind nicht diejenigen, die was vorlegen.
Das ist ja gerade in diesem Fall eben besonders umstritten, weil die Union besonders darauf dringt, dass die Bundesregierung was hätte vorlegen müssen. Ein lustiges Detail fand ich, dass, ich weiß gar nicht mehr, welcher Abgeordnete das war, aber auf jeden Fall einer Herrn Lauterbach gerügt hat, dass er nicht da sei.
Das und, war großartig.
Es dann Widerspruch gab und er eben als Abgeordneter an einer anderen Stelle saß. Er saß nicht auf der Regierungsbank, sondern er saß eben im ganz normalen Plenum. Da haben wir jetzt noch nicht das Rattern der Putzkolonne, aber auf jeden Fall ist noch Leben im Bundestag.
Und abgebaut.
Mhm. Das heißt eben genauso Marco Buschmann auch, der ja immer auch schon betont hat, wenn er eine Meinung vertreten hat, dass das seine persönliche Meinung ist. Und das ist hier eben auch nochmal deutlich geworden.
Wollen wir uns die Anträge vielleicht gemeinsam mal angucken? Also sagen wir mal eher die, die sich abzeichnen, weil also im Prinzip wissen wir Stand jetzt von 3 Anträgen. Ich habe den von Pichotta und Co. eben schon angesprochen. Andrew Ullmann von der FDP ist ja auch führend mit dabei. Und die haben die Idee einer sozusagen ja gestaffelten Impfpflicht. Erstmal wollen sie eine erste Ebene einziehen, die nennt sich verpflichtendes Beratungsgespräch, weil sie erstmal sozusagen alle Möglichkeiten ausschöpfen wollen, die Menschen zu überzeugen durch das Argument. Und wenn das nicht dazu führt, dass die Intensivstationen geschont werden. Das ist ja das Hauptziel, das haben wir heute auch in der Debatte nochmal herausgearbeitet bekommen, dass es darum geht, tatsächlich die Intensivbelegung in den Griff zu bekommen und das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Sollte das also durch diesen ersten Schritt nicht funktionieren, dann ist der zweite Schritt, dass eine altersgestaffelte Impfpflicht eingezogen wird. Und da haben Sie tatsächlich dann eine Impfpflicht für die Gruppe ab 50 Jahren voraussichtlich im Blick, weil das die ist, so die wissenschaftlich gestützte Begründung, die halt ungeimpft tendenziell eher eine intensivmedizinische Behandlung braucht, um vielleicht diesen einen Antrag schon mal zusammenzufassen.
Und da fand ich eben auch nochmal interessant, was Orientierungsdebatte heißt, dass Andrew Ullmann, der eben einer der Leute ist, die dahinter stehen, selber gesagt hat, naja, so zum Beispiel 50 und was auch immer es ist, es müsste wissenschaftlich gestützt sein. Das heißt, ja, wir sind wirklich hier in einem Entstehungsprozess. Und das ist jetzt eben sozusagen der mittlere Antrag. Das ist also der Antrag, der vermitteln soll zwischen den anderen beiden Positionen, nämlich einmal volle Impfpflicht, die inzwischen, es redet niemand mehr von Kindern, also und Jugendlichen, ab 18. Die inzwischen eben bedeutet ab 18. Oder eben dem gänzlichen Ablehnen einer Impfpflicht.
Also das heißt, mal könnte man eigentlich von der Lauterbach- und Kubicki-Position sprechen, oder? Also als Karl Lauterbach hat in seiner Funktion jetzt nicht als Gesundheitsminister, sondern als Abgeordneter ja heute für die allgemeine Impfpflicht ab 18 geworben, so habe ich ihn verstanden. Und Kubicki gilt ja als Initiator des Antrags, der sich ablehnend einer Impfpflicht gegenüber sieht, wo etwa ein Drittel der FDP-Fraktion ja dabei ist, wo man auch sagt, man möchte diese Impfpflicht nicht, man will die Impfquote mit anderen Mitteln steigern.
Lauterbach ist so ein bisschen schwieriges Beispiel, weil er ja gleichzeitig eben immer diese Doppelrolle betont und auf keinen Fall zu sehr jetzt mit einer Position nur in Verbindung gebracht werden will, obwohl er sich gleichzeitig dafür ausspricht. Also zum Beispiel Dirk Wiese wäre eben auch so ein Exponent dieser Impfpflicht ab 18 Variante. Und was ich sehr interessant finde, und damit sind wir dann vielleicht auch schon bei der Frage, wie sehr das tatsächlich klappt mit dem Fraktionszwang aufgehoben. Mhm. Was ich sehr interessant fand, ist, dass Katrin Helling-Pla, FDP, sich eben auch sehr vehement für eine allgemeine Impfpflicht ausgesprochen hat und damit eben auch nochmal deutlich gemacht hat, dass das quer durch die Fraktionen geht. Hm.
Vielleicht sollten wir hier im Politik-Podcast, der auch so ein bisschen Redaktionsgespräch jetzt ist, ja so eine Auswertungsrunde unter uns Korrespondenten bzw. Korrespondentinnen, vielleicht mal so ein bisschen gucken, was wir heute so an Positionierungen aus den Fraktionen von einzelnen Exponenten der Fraktionen gesehen haben, was ja in einigen Fällen ja auch so ein bisschen ein Suchen einer, nicht nur einer Position, sondern auch einer ganz neuen Rolle war. Und vielleicht lohnt sich da der Blick, da waren wir uns wirklich alle einig so in der Vorbereitung, da mal auf die CDU zu gucken, die als neue Oppositionskraft da ja heute auch die Debatte mitgeprägt hat.
Ja, bei der Union, von der Union gibt es ja noch keinen Gruppenantrag. Da war die Entwicklung in den letzten Wochen ja so, ja, es gibt einen. Ah nein, wir rudern zurück und schauen erstmal, fokussieren uns erstmal darauf, dass wir die Bundesregierung unter Druck setzen, dass sie einen Gesetzesentwurf vorzeigen. Und jetzt doch, jetzt kommt die Doch-Entscheidung. Heute hat Tino Sorge angekündigt, der gesundheitspolitische Sprecher der Unionsfraktion, dass es einen Antrag geben soll. Aber dass man erstmal nochmal die Orientierungsdebatte abwartet und sich dann nochmal eine Meinung bildet. Und die Union war ja sehr geschlossen heute in ihren Redebeiträgen. Also da gab es nur selten jemand, der ein bisschen abgewichen ist von der Linie. Und ich glaube, man kann es so ein bisschen zusammenfassen mit, die Union hat gesagt, was sie nicht gut findet, aber nicht so richtig gesagt, was sie eigentlich will.
Fandest du das denn glücklich? Also ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das ist so unisono, immer der gleiche Sound, nächster Redner irgendwie von der CDU und quasi, es wurde schon alles gesagt, aber noch nicht von jedem. Also ist das jetzt nur mein persönlicher Eindruck oder?
Führungslos, kopflos, Verantwortungsverweigerung, dieses Schreiben, die kleine Anfrage, die sie gestellt haben, die nicht beantwortet wurde, das waren so Baustellen, die fand ich eigentlich in jeder Unionsrede wieder.
Ich glaube, die Frage ist, ob man die Grundthese teilt, dass das hier keine Frage für eine Orientierungsdebatte und für eine Gewissensentscheidung ist. Mhm. Wenn man diese Meinung teilt, dann ist die so ziemlich einzig von der Union vertretene Haltung, nämlich die Bundesregierung hat versagt, weil sie keinen Antrag vorlegt, irgendwie nachvollziehbar. Und trotzdem vielleicht ein bisschen dünn. Vielleicht könnte dann irgendwann trotzdem noch mal ein bisschen mehr kommen. Wenn man nicht der Ansicht ist, dann ist es fast so ein bisschen kindisch, nur auf dem einen Punkt zu beharren. Dann könnte man das eben abhaken und dann sagen, gut, die Realitäten sind jetzt so. Wir sind jetzt schon mitten in der Orientierungsdebatte und jetzt kann ich auch mal anfangen zu diskutieren.
Und das ist ja der Punkt, wo dann eben auch die FDP sagt, so, ey Union, was tut ihr eigentlich gerade hier? Also die FDP ist ja vor allem der Treiber auch dieser Auflösung der Fraktionsdisziplin, sag
ich mal. Der Auslöser, würde ich sagen.
Exakt, weil die Ampel hat halt keine eigene Mehrheit, weil so viele aus der FDP einfach gegen eine Impfpflicht sind. In Klammern, auch aus den anderen Fraktionen gibt es GegnerInnen, aber es ist ja absehbar vor allem aus der FDP, wo sehr viele Zweifel an einer Impfpflicht kommen. Und dementsprechend argumentiert ja auch die Fraktionsführung, aber auch die Parteiführung immer wieder damit, dies ist eine Gewissensfrage und es ist wichtig, dass mündige Parlamentarierinnen und Parlamentarier das entscheiden und die sind dazu auch in der Lage. Und die Verteidigungslinie von beispielsweise dem ersten parlamentarischen Geschäftsführer der FDP, Johannes Vogel, ist ja auch die Union dann immer wieder anzugreifen. Er hat sich so Markus Söder vor allem als Ziel ausgepickt, ich glaube, weil er einfach nicht im Bundestag ist und in Bayern schön weit weg und auf Markus Söder kann man immer ein bisschen draufhauen. Und die Erzählung ist, dass Markus Söder kein Vertrauen in die Fähigkeiten der einzelnen Parlamentarierinnen und Parlamentarier habe, die als mündige Personen eben durchaus dazu in der Lage wären, diese Gewissensfrage zu entscheiden und sich da eine Meinung zu bilden. Und ich finde das im Moment ganz interessant, da die Frontenbildung zu sehen, weil natürlich auch sowohl für die FDP als auch für die Union die Abgrenzung voneinander sehr, sehr wichtig ist. Mhm. Und da knallen beide immer wieder ein bisschen aneinander mit ihren Argumentationen.
Die Union hat damit argumentiert, dass das gar keine Gewissensfrage ist oder manche Abgeordnete zumindest. Und auch die berufsbezogene Impfpflicht hingewiesen, die ja nicht als Gewissensfrage behandelt wurde.
Wobei ich finde, das ist nicht nur irgendwie eine Regierungsabwehrschlacht, sondern ich finde, das hat schon ein bisschen einen Punkt. Ja. Man hat diese, es ist ja nicht nur die Impfpflicht für Pflegeberufe, sondern eben für alle, die mitarbeiten in Krankenhäusern und anderen Einrichtungen, wo eben Leute besonders gefährdet sind. Das war damals erstmal durch die Fraktionen eingebracht. Das war ging sehr schnell über die Bühne. Das hat man sich ziemlich einfach gemacht, dass junge Leute, die selber nicht so gefährdet sind, sich impfen lassen müssen. Ansonsten möglicherweise, je nachdem, wie der Arbeitgeber damit umgeht, ihre Stelle verlieren können. Und die Leute, denen sie körperlich ja sehr nahe kommen müssen, von denen sie irgendwie mit sämtlichen Körperflüssigkeiten in Berührung kommen, die müssen sich nicht impfen lassen. Also das ist schon erstmal eine Frage, wo ich jetzt schon richtig finde, da auf Unstimmigkeiten hinzuweisen.
Ja, und ich finde, wenn man sich dann auch die Argumentation von Wolfgang Kubicki etwa anhört, der heute ja auch nochmal darauf verwiesen hat, dass durch diese Impfung unter den derzeitigen Pandemiebedingungen eben keine sterile Immunität zu erreichen ist. Das heißt, die Impfung, so seine Argumentation, dient nicht dem Fremdschutz, sondern sie dient vor allem dem Eigenschutz. Und wenn man diese Argumentation durchzieht, finde ich, stellt man die Impfpflicht für medizinisches Personal eigentlich in Frage, weil das soll sich impfen, um die zu Behandelnden zu schützen.
Damit sind wir jetzt dann schon mitten in den Abwägungsinhalten und diese Aussage von Kubicki kann man ja hinterfragen. Vielleicht kommen wir dazu nochmal, genau, Wenn wir die Fraktionen durch haben.
Vielleicht sollten wir einen kurzen Blick noch werfen, bevor wir sozusagen auf die politischen Ränder gucken. Vielleicht nochmal die Grünen und auch die SPD, die haben sich heute auch geäußert. Was sind da eure Eindrücke gewesen?
Ich fand bei den Grünen und der SPD eben wirklich viele Elemente einer echten Orientierungsdebatte mit dabei. Ich fand zum Beispiel sehr interessant Helge Limburg von den Grünen, neu im Bundestag, Rechtspolitiker, der eben so ein bisschen vielleicht auch gegen eine Mehrheitsmeinung in seiner Partei gesprochen hat, wobei ich gar nicht so sicher bin, ob die so klar ist, die Mehrheit für eine Impfpflicht ab 18. Aber die Grünen sind ja insgesamt sehr impfbefürwortend, sodass ich mir vorstellen könnte, dass das die Mehrheitsmeinung ist. Und er hat dagegen eben nochmal betont, Freiheit ist auch die Freiheit zur Unvernunft zum Beispiel. Oder eben auch, was ich wichtig finde, davor gewarnt zu glauben, dass eine Impfpflicht die Lösung ist. Also und das sind solche Einzelstimmen. Ich hatte ja vorhin schon Frau Helling-Pla auch erwähnt bei der FDP. Ich finde in so einer Debatte eben ganz besonders interessant immer die, von denen klar ist, dass es jetzt wirklich die eigene Meinung, die hier kommt. Und bei Grünen und SPD fand ich vieles wirklich sehr nachdenklich und eher pro Pflicht entweder, wie auch, das muss ich noch nachtragen, im Fall von Helge Limburg, pro 50 plus oder eben pro ab 18.
Ich finde, Helge Limburg hat für mich mit eins der Zitate des Tages geprägt. Ich habe seine Rede nach 3 Stunden Debatte, es rauschte dann so ein bisschen vorbei und dann fiel am Ende seiner Rede ein Satz, der hat mich wirklich wieder so aufgeweckt, weil er nämlich sagte, jetzt etwas nicht ganz zitiert, aber er hat sinngemäß sowas gesagt wie, Falschinformationen lösen echte Ängste aus. Und ich glaube, das ist halt irgendwie ein Punkt, der in der Debatte vielleicht unterbelichtet ist, aber für mich nochmal irgendwie so ein sehr erhellender Moment war, wo ich dachte so, ja klar, natürlich. Ja. Das muss man mit berücksichtigen.
Ja, und deshalb finde ich eben auch diesen Mittelwegvorschlag so interessant, weil er eben nicht sofort auf das letzte Mittel der Impfpflicht setzt, sondern dieses Beratungsgespräch vorschaltet. Und das ist ja schon auch der Wunsch, mit den Ängsten der Menschen umzugehen. Da haben viele ParlamentarierInnen heute in ihren Debattenbeiträgen darauf hingewiesen, Wolfgang Kubicki auch, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, dass es eben nicht nur die Schwurbler, die Radikalen sind, die sich nicht impfen lassen, sondern dass da draußen, und Andrew Ullmann dürfte es auch gesagt haben, ich komme ein bisschen mit den Redebeiträgen auch durcheinander bei 3 Stunden Debatte, dass da viele Menschen sind, die eben noch überzeugt werden können und dass die Politik sich auch um die bemühen muss. Und dieses Element der gesellschaftlichen Spaltung, was sich ja anhand dieser Debatte im Moment auch zeigt. Also ich glaube, wir alle erleben das wahrscheinlich auch irgendwie in unserem Freundes- oder Bekanntenkreis, dass da irgendwo Menschen sind, die nicht wollen, die vielleicht auch abzudriften drohen in gesellschaftliche Bereiche, wo wir sie nicht hindriften lassen wollen. Und ich habe das Gefühl, dass dieser Mittelweg sich genau dieser schwierigen gesellschaftlichen Frage gerade annehmen will. Ich finde auch, dass es in vielen Redebeiträgen durchklang. Deshalb fand ich es so bedauerlich, dass sich die CDU, also die CDU, CSU, die Union, dieser Auseinandersetzung geradezu verweigert hat, indem sie durchaus berechtigterweise auf die Defizite des Umgangs der Bundesregierung nur sich fokussiert hat.
Dann vielleicht noch kurz der Blick, AfD und Linke waren heute natürlich auch Teil der Debatte. Vielleicht fange ich mit den Linken an. Da fand ich es eigentlich interessant, dass auch von der Linksfraktion durchaus diverses Meinungsbild zu hören war.
Sehr.
Zuerst Katrin Vogler, die Gesundheitspolitikerin ist, die sich für eine Impfpflicht ausgesprochen hat, die gesagt hat, anders kann man irgendwie Freiheit und Gesundheit nicht erreichen. Und auch gesagt hat, genau deshalb ist es verfassungsrechtlich sogar geboten. Und dann ganz anders Gregor Gysi, der argumentiert hat, naja, eine Pflicht ohne Sanktion ist dann keine Pflicht. Und wenn man dann die Sanktion zum Beispiel als Bußgeld hat und jemand nicht zahlen kann oder will, der bekommt dann Ordnungshaft. Und jetzt Ungeimpfte einzusperren, das erträgt unsere Gesellschaft nicht. Dann hatte man noch den Abgeordneten Birkwald, der aus einer sehr persönlichen Sicht argumentiert hat, auf den Tod seines Vaters verwiesen hat, dann aber auch so einen Schlenker gemacht hat, wo er vor einem autoritären Staat Staatsverständnis durch die Impfpflicht gewarnt hat. Und da bin ich dann noch ein bisschen hellhörig geworden, weil das dann wiederum sich sehr ähnlich angehört hat zu dem, was man von der AfD heute gehört hat. Und da muss ich sagen, also ich habe ja schon viel von der AfD gehört, aber das, was die beiden Fraktionsvorsitzenden Alice Weidel und Tino Chrupalla da heute abgeliefert haben, also das war meiner Ansicht nach, ich finde, eigentlich ein Tiefpunkt. aus zwei Gründen. Tino Chrupalla hatte, glaube ich, schlicht und ergreifend das Verfahren nicht verstanden, ja, weil er die Bundesregierung in seiner Rede fortwährend sozusagen für Machtpolitik und Autoritarismus angegriffen hat, wobei er sich das ganze Verfahren 3 Stunden lang darum drehte, dass die Bundesregierung ja eben keine Vorschläge macht, sondern die Abgeordneten dort aktiv sind. Und Alice Weidel, die andere Fraktionsvorsitzende, die dann das Wort, und da ist mir fast wirklich, also alles aus dem Gesicht gefallen, die dann das Wort des Zivilisationsbruches in ihrem Redebeitrag verwendet hat, was dafür eigentlich sonst in der Forschung, der Geschichtsforschung, vor allem natürlich für den Holocaust und alle Ereignisse rundherum verwendet wird. Und auch angesichts des morgigen Holocaust-Gedenktags fand ich das nochmal, also ein Tiefpunkt sondergleichen. Und ich hatte auch da wiederum nicht das Gefühl, dass es darum geht, sich als Abgeordneter, als Abgeordnete irgendwie einzubringen, sondern es war das totale Kontra.
Ich fand es auch interessant, wie sie tatsächlich immer quasi als Block geklatscht haben. Also wenn jemand aus der AfD einen Redebeitrag geleistet hat, dann wurde da gemeinsam sehr, sehr kräftig geklatscht, quasi fast überbetont geklatscht, bis rauf auf die Tribüne, wo ja auch viele sitzen. Und da fand ich dann nochmal auch interessant zu beobachten, wie krass manche ParlamentarierInnen die AfD triggern. Als Ricarda Lang von den Grünen, voraussichtlich am Wochenende neue Parteivorsitzende, ihre erste Rede gehalten hat in dieser Debatte, da ging es doch sehr hoch her bei der AfD. Also es wurde schon gefeixt, als sie ans Rednerpult getreten ist.
Ja, begonnen mit Lachen.
Ja, ja. Und die Zahl der Zwischenrufe hat dann doch ein enormes Maximum erreicht. Und ich habe mich ein bisschen gewundert, dass heute nicht allzu stark durchgegriffen wurde durch das Präsidium. Ich weiß nicht,
was ihr
das
nach dieser habt. Rede mir aufgefallen ist, ist, dass sehr viele hingegangen sind zu ihr, zu Ricarda Lang. Mhm. Und ansonsten fand ich das eine zurückhaltende Führung, was ich aber so einer Debatte auch nochmal angemessen für angemessener halte.
Ich hatte das Gefühl, die AfD wacht gerade wieder auf bei Ricarda Lang. Die hatten am Anfang den Punkt, wo sie sehr viel gesagt haben und reingerufen haben, dann wurde es mal ein bisschen ruhiger und dann kam Ricarda Lang und hat sehr viel abbekommen.
Eskalation.
Lass uns vielleicht, wir haben ja eben das immer schon so ein bisschen angestoßen, noch mal ein bisschen auf diese rechtlichen Fragen schauen, die ja heute auch den Nachmittag geprägt haben, nämlich auch verfassungsrechtliche Fragen, aber auch Umsetzungsfragen, hatte ich das Gefühl. Das sind so zwei Komplexe, die Debatte dominieren. Gula, vielleicht fangen wir mit den rechtlichen Fragen an. Du hast gesagt, es ist eigentlich ein wahnsinniger Fundus. Man könnte wahrscheinlich einen zweiten Podcast drüber machen, aber vielleicht gibt uns einen Überblick über die Diskussionslage.
Also um es ganz kurz zu machen, ich glaube, und das haben heute auch mehrere Redner gesagt, die verfassungsrechtlichen Schwierigkeiten sind überwindbar. Das hängt ab davon, wie die Anträge formuliert sind, wie das natürlich bei jedem Gesetz ist, dass es von der Umsetzung abhängt. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es geht. Aber wir kennen das jetzt schon von dieser Pandemie. Was heißt Verhältnismäßigkeit? Ein solcher Eingriff muss verhältnismäßig sein. Es ist völlig klar, es ist ein Eingriff in verschiedene Grundrechte, es ist ein Eingriff in körperliche Unversehrtheit, es ist möglicherweise auch ein Menschenwürdepunkt, wobei das sicher gering ist, sonst wäre es verboten. Es ist ja schon die Spritze und erst recht eben, dass man da einen Stoff in sich reinbekommt, den man möglicherweise nicht super findet. Auf jeden Fall ein Eingriff und das muss eben verhältnismäßig sein. Und verhältnismäßig heißt, es gibt 3 Punkte. Es muss ein legitimes Ziel damit erreicht werden sollen. Es muss das Mittel erforderlich sein, um dieses Ziel zu erreichen, und die Umsetzung muss angemessen sein. Was ich wichtig finde, hier wirklich zu definieren, ist, welches Ziel will man eigentlich erreichen? Und das ging in der Debatte weit auseinander. Das ging nicht durcheinander, aber verschiedene Redner haben verschiedene Ziele formuliert. Und was sicherlich völlig unumstritten ist, und ich fand auffällig, dass die Juristen vor allem dieses Ziel genannt haben, ist eben wirklich der Schutz des Gesundheitssystems vor dem Zusammenbrechen. Aber es haben einige eben auch genannt, einfach die Freiheit der Gesellschaft, sich wieder normaler zu bewegen. Und da ist eben dann wieder die Frage, wie tief dafür ein solches allgemeineres Ziel eingegriffen wird. Ich glaube, auch das ginge hier, weil wir hier nicht beim Lockdown sind, sondern bei der Impfpflicht. Aber darüber könnte man sich schon wieder streiten. Und der Rest, die anderen beiden Stufen, da sind wir eigentlich in der allgemeinen Debatte, und da könnten wir uns ewig drüber unterhalten, was kann eine Impfpflicht erreichen? Was kann sie gerade bei Omikron erreichen? Was kann sie also bei einer Variante erreichen, die möglicherweise die Intensivstationen eben deutlich weniger belastet? Bei einer Variante, wo die Impfung auch weniger dazu führt, dass man nicht mehr fremdgefährdend ist. Ich glaube, dass das Argument, Ann-Kathrin, was du vorhin genannt hattest von Kubicki, dass es nicht mehr vor Fremdgefährdung schützt, dass das inzwischen widerlegt ist oder zumindest unwahrscheinlich ist. Es gibt eine Studie zum Beispiel aus Großbritannien, dass es schon deutlich verringert wird. Aber trotzdem, wir haben die Fremdgefährdung auch danach und so weiter. Das heißt, wir haben diesen ganzen Wust an allgemeinen Fragen in einer Zeit, in der wir die Antworten nicht kennen. Wir kennen vor allem eine Antwort nicht. Bei Omikron käme die Impfpflicht sowieso zu spät, das ist keine Frage. Die Frage ist, wird eine gefährlichere Variante kommen, gegen die wir uns jetzt schon schützen müssen? Das können wir derzeit nicht beantworten. Und die Frage ist, wie ist das verfassungsrechtlich zu bewerten? Und das ist ausgesprochen schwierig, wie man jetzt eine Gefahr einschätzen soll, die man nicht abwarten kann, weil wir sonst wieder in genau derselben Situation sind. Insofern gehen diese rechtlichen und pandemieeinschätzenden und medizinischen Fragen hier in einem riesigen Knoten ineinander über.
Ja, Lauterbach hat ja nochmal von den rekombinierten Varianten gesprochen, die eben für den Herbst drohen könnten. Also neue Varianten, die so gefährlich sein könnten wie Delta und eben so schnell ansteckend wie Omikron. Also eine Kombination aus den Varianten. Oder wer weiß, was da noch alles kommen mag. Der erste Redebeitrag kam ja von Dagmar Schmidt von der SPD, und ich bin etwas hellhörig geworden, weil es ging da eben auch um Omikron. Sie hat sozusagen die Alternativen zu einer Impfpflicht dargestellt, so sehr hohe Impfquote von alleine haben wir nicht, Lockdowns wollen wir nicht, Virus laufen lassen wollen wir aber auch nicht, weil dann würden zu viele Menschen sterben. Und ich bin deshalb hellhörig geworden, weil wir sitzen hier in Berlin-Mitte. Berlin-Mitte hat eine Inzidenz von 3000. Die Präsenzpflicht in den Berliner Schulen ist ausgesetzt. In Nordrhein-Westfalen werden nur noch Schnelltests, also das Testsystem an den Schulen in Nordrhein-Westfalen funktioniert nicht mehr hundertprozentig. Also viele Menschen haben, glaube ich, gerade den Eindruck, dass genau das jetzt passiert, dass die Pandemie gerade jetzt laufen gelassen wird. Und deshalb hinterlässt mich diese Debatte heute durchaus auch insgesamt ein bisschen schlauer, was die politischen Vorstellungen angeht, aber sie hinterlässt mich ratlos darüber, was uns diese Impfpflicht tatsächlich bei der Pandemiebekämpfung bringt. Wir haben jetzt gerade eine massive Durchseuchung der Bevölkerung, das, was Dagmar Schmidt heute gesagt hat, was man eigentlich gar nicht haben möchte, aber wir werden in ein paar Wochen eine vollkommen andere Situation haben, was die Grundimmunität in der Bevölkerung angeht. Und auch das muss dann ja wieder in die Frage hineinspielen, ob wir eine Impfpflicht überhaupt brauchen, beziehungsweise ob sie verhältnismäßig ist.
Wir wissen dann wiederum nicht, ob eine Omikron-Immunisierung wirklich ausreichend hilft gegen irgendeine neue Variante, die wir dann vielleicht haben. Wir wissen aber auch nicht, ob eine jetzige Impfung notwendig dagegen hilft. Und wichtig fand ich nochmal, wir hatten schon über Helge Limburg gesprochen, der hat eben auch nochmal versucht, auch das eben in dieser Verhältnismäßigkeitsabwägung, ein verfassungsrechtliches Argument, mildere Mittel aufzuzählen. Und das ist schwierig. Also er hat eben auch nochmal gesagt, natürlich müssen Krankenhäuser geschützt werden. Natürlich ist es ein Problem, wenn die Leute sich nicht auf die Kitas verlassen können. Und hat als mildere Mittel dann eben gesagt, Medikamente weiterentwickeln oder Medikamente eben örtlich da einsetzen, wo ganz besonders viele Leute betroffen sind. Da weiß ich nicht, ob die Medikamente wirklich schon weit genug sind, um das wirklich eine wesentliche Hilfe anzusehen. Aber das sind die Fragen, die dann eben als Alternativ zu diskutieren sind. Beratung, deswegen ist er für dieses 50+ und vorher Beratungsmodell. Und was ich interessant fand, um nochmal die Hürde, worüber wir reden, bei einer Impfpflicht klarzumachen, gegebenenfalls für die Leute, die Angst vor den Impffolgen haben, das Angebot einer stationären Begleitung im Krankenhaus. Das fand ich schon ziemlich heftig. Aber das zeigt eben nochmal, für wie groß er zumindest diesen Eingriff hält, wenn man so ein Gegenargument dann macht. Das ist jetzt ohne das im Ergebnis bewerten zu wollen. Aber auch das sind eben verfassungsrechtliche Fragen, wo das einfließt.
Vielleicht sollten wir noch zwei Schritte jetzt machen. Wir sollten vielleicht noch mal ein bisschen auf die praktischen Umsetzungshürden oder Umsetzungsherausforderungen gucken. Wichtiges Stichwort ist da Impfregister. Und dann kann man ja auch noch mal, würde ich gerne dann noch mal fragen, wie geht's denn eigentlich weiter? Was passiert als nächstes? Aber Pia, vielleicht dieser Punkt des Impfregisters war ja auch der Union total wichtig.
Ja, den hat ja fast jeder gefordert. Es muss auf jeden Fall ein Impfregister geben, auch unabhängig von der Impfpflicht zum Teil. Also erstmal dieses Impfregister als das Wichtigste, was passieren muss in der Richtung. Und ob dann das genutzt wird, um eine Impfpflicht umzusetzen, ist dann noch eine weitere Frage. Also es geht dabei um eine Datenbank, die eben beinhaltet die Daten dazu, ob jemand geimpft ist oder nicht, wer geimpft ist oder nicht. Und das dann dabei hilft, zum einen Leute zu informieren, die noch nicht geimpft sind, mit ihnen in Kontakt zu treten, aber auch möglicherweise mehr Informationen über die Daten zu generieren, über den Pandemieverlauf. Und das ist das, was die Union sich auf jeden Fall so auf die Fahne geschrieben hat, dass sie unbedingt dieses Impfregister möchte.
So, jetzt ist der 26. Januar abends um kurz vor 20 Uhr. Wie geht's weiter? What happens next?
Wir haben zwei Ebenen. Wir haben einmal die Frage zeitlich. Ann-Kathrin, genau. Da wusstest du.
Ich habe ein Datum gehört, ab dem 14. Februar, also da für die Woche, die Sitzungswoche ist die nächste Debatte angesetzt. Das heißt, bis dahin geht es jetzt auch darum, tatsächlich die Anträge auszuarbeiten. Wir haben jetzt ja eigentlich innerhalb dieses Podcasts herausgearbeitet, dass es mehrere geben wird. Drei sind heute sozusagen debattiert worden. Nummer 4 könnte von der Union kommen, auch da wird wahrscheinlich noch, und eventuell Nummer auch von der AfD.
Sie haben es zumindest angekündigt. Genau. Schauen, ob sie es umsetzen.
Das sehen wir dann jetzt tatsächlich in den nächsten Wochen und dann werden wir im Februar die Debatte haben. Es könnte dann eine Entscheidung im März fallen. Und dann hat Lauterbach gesagt, nehmen wir an, es gibt eine Entscheidung für eine Impfpflicht, dass es praktisch 5 bis 6 Monate dauert, sie auch tatsächlich dann umzusetzen.
Und das ist eben auch eine Besonderheit von solchen Gewissensentscheidungen, dass das einfach noch ein bisschen Zeit braucht. Also ich persönlich finde das ja eine völlig angemessene Frage für eine Gewissensentscheidung. Ich glaube, anders als ihr. Da muss man eben zusammen einen Antrag schreiben. Da hilft zwar das Gesundheitsministerium mit rechtlichen Fragen, mit Formulierungen, sodass das alles auch funktioniert. Aber das ist trotzdem ein anderer Erarbeitungsprozess, als wenn ein Referent etwas schreibt und das dann die sogenannte Leiter hochgeht im Ministerium. Das kann also oft schon deswegen ein bisschen dauern. Und dann ist es eben auch nochmal wichtig, für die Frage gerade, wenn es wirklich so, wie ihr sagt, wenn es darauf rauslaufen könnte, dass wir 5 Anträge haben am Schluss, wie über die eigentlich abgestimmt wird. Das ist dann eben keine zeitliche Frage, sondern das kann auch wirklich das Ergebnis beeinflussen. Wir hatten in vergangenen Debatten zum Beispiel, wenn ich mich recht erinnere, sowohl bei der Suizidassistenz als auch bei der Organspende, ein Verfahren, wo erst die extremen Anträge zur Abstimmung gestellt werden. Wenn man das so macht, dann sind die, also die weitestgehenden Anträge, Aha. wenn man das so macht, dann sind die Abgeordneten, die unterlegen sind dabei, danach frei, sich den vermittelnden Antrag auszusuchen, der ihnen noch besser gefällt. Das heißt, wenn man das so macht, dann haben vermittelnde Anträge eine viel größere Chance. Wenn man alle Anträge gleichzeitig zur Abstimmung stellt, dann ist es ein völlig anderes Ergebnis. Wenn zum Beispiel, Nadine, wenn du sagst, die AfD könnte auch nochmal einen ablehnenden Antrag einbringen, dann kannibalisieren sich die beiden ablehnenden Anträge. Mhm. Das heißt, vom Verfahren wird auch nochmal abhängen, welche Anträge eine besondere Chance haben.
Vielleicht noch mal eine Frage, die mich heute beschäftigt hat. Glaubt ihr, dass da wirklich noch sehr viel zugehört wird in so einer Orientierungsdebatte und wirklich eine Meinung gebildet wird? Oder sitzen die da eigentlich und sind schon entschieden?
Ich glaube, das ist sehr unterschiedlich.
Ja, das glaube ich auch.
Ich hatte teilweise eben wirklich den Eindruck, und zwar jetzt AfD ausgenommen, aber sonst wirklich bei allen Parteien, also auch nochmal zur Ehrenrettung der Union, auch da waren Leute dabei, die nicht nur Vorwürfe formuliert haben, sondern die wirklich nachdenklich Argumente oder auch nur Fragen, ihre eigenen Zweifel dargelegt haben. Und ich glaube schon, dass es einige Leute gibt, die wirklich noch nicht wissen, wofür sie stimmen werden. Karl Lauterbach hat gesagt, er hätte viel gelernt. Ich weiß nicht, wie intensiv er zugehört hat, aber ich glaube schon, dass das zum Teil so ist und zum Teil sicherlich auch nicht.
Was man ja auch nicht vergessen darf an dem Punkt, es sind ja viele Abgeordnete zum ersten Mal in den Bundestag gewählt worden im Herbst. Also bei der SPD, meine ich, sind 40% neue Abgeordneten. Die müssen natürlich sich auch erstmal in so komplexe Fragen dann reinarbeiten. Und da kann ich mir gut vorstellen, dass die auch eine gewisse Zeit brauchen, um sich damit auch erstmal auseinanderzusetzen.
Ja, da wollte ich im Übrigen aber nochmal drei Namen nennen. Wir hatten schon Paula Pirchotta von den Grünen. Dazu kommt Rasha Nasra, SPD, und Christos Pantazis, SPD. Die ich mir sofort angekreuzt habe als Leute, die man sich merken muss. Ja. Das waren erste Reden mit einer Souveränität und Selbstverständlichkeit, als hätten sie nichts anderes gemacht.
Richtige Ausrufezeichen haben wir da heute gesehen im Bundestag, finde ich nämlich auch. Und um nochmal auf die Unentschlossenheit zurückzukommen, ich bekomme das aus der FDP ganz stark gespiegelt, dass da viele noch unentschlossen sind. Und man muss ja auch dazu sagen, diese Orientierungsdebatten, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass die ParlamentarierInnen sich damit auseinandergesetzt haben. Auch in den Fraktionen wurde das Thema ja schon vielfach diskutiert. Die haben auch teilweise Veranstaltungen gemacht, wo sie sich nochmal Fachleute eingeladen haben. Also es war heute nicht das erste Mal, dass sie mit der Frage so intensiv befasst wurden. Aber es wird auch nicht das letzte Mal gewesen sein.
Dann machen wir an der Stelle einen Punkt. Ich finde, das war ein schönes Schlusswort. Das war Folge 241. Aber es gibt noch einen interessanten Blick, den ich werfen möchte in die Hörer- bzw. Hörerinnenpost. Da haben wir nämlich eine ganz interessante Zuschrift bekommen von Maria. Maria ist 20 Jahre alt, hat uns geschrieben und sie hat gesagt, dass für sie der Podcast ein ziemlich guter Ausgleich ist gegenüber allen möglichen, wie sie es genannt hat, absolut irrelevanten Insta-News. Also ich meine, man kennt, also ich finde, das ist jetzt ein bisschen hart. Also man kann auch auf Instagram.
Wem folgt sie denn bitte?
Ja.
Wem folgt sie nicht?
Man kann auch auf Instagram dem Deutschlandfunk folgen, dem Kanal, um jetzt diesen Schlenker mal zur Eigenwerbung zu nutzen. Aber nein, sie hat nämlich auch in ihrer Mail, finde ich, auch eine ganz interessante Bitte an uns gerichtet. Und sie hat gesagt, dass wir halt auch erklären sollen, was zum Beispiel bestimmte Beschlüsse von der Regierung bedeuten, bestimmte Dinge, bestimmte Begriffe einordnen sollen, sodass man dann, wenn man als Studentin in der Bahn sitzt oder vielleicht auf dem Rad oder sonst wo, dass man da ein bisschen einfacher den Anschluss finden kann. Maria, wenn du uns jetzt noch zuhörst, schreib uns gerne nochmal, ob uns das gelungen ist. Wir haben uns versucht, heute genau diese Mühe zu geben mit diesen Begriffen Orientierungsdebatte. Wenn uns es nicht gelungen ist, sag uns gerne, wie wir da noch besser werden können. Alle anderen schreibt uns natürlich auch gerne, wie immer. Wir lesen die Hörerpost. Wir versuchen auch immer schnell zu antworten. Es gelingt uns leider nicht immer, aber wir lesen sie, wir setzen uns damit auseinander und für uns sind es auch immer ganz, ganz wertvolle Hinweise, wie wir diesen Podcast weiterentwickeln können.
Und die Adresse lautet?
Gula, danke für diesen Hinweis, diese praktischen Lebensdinge.
Schnell, wir haben, das Putzkommando.
Wir haben eine E-Mail-Adresse, faszinierenderweise, politikpodcast@deutschlandfunk.de. Meldet euch dort gern. Danke, Gula. Und an der Stelle, das war der Politikpodcast, Folge 241. Mit dabei waren
Pia Behme,
Gudula Geuter
und Ann-Kathrin Büsker.
Tschüss. Ja, auch ciao. Nadine Lindner sagt ciao. Tschüss.
Tschüss. Ciao.